Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Mitgefühl, Empathie, das klingt beim ersten Hören nach einer ganz individuellen Emotion. Wir fühlen oft mit Personen mehr mit, die uns selbst ähneln, in die wir uns leichter hineinversetzen können. Aber Empathie hat längst auch eine gesellschaftliche Dimension, die unsere Erinnerungskultur prägt und damit auch politische Entscheidungen. Und um diese Dimension von Mitgefühl geht es der Journalistin und Autorin Charlotte Wiedemann in ihrem neuen Buch »Den Schmerz der anderen begreifen«. Sie ist bei uns im Studio. Guten Morgen, Frau Wiedemann.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Sie schildern in Ihrem Buch, dass es eine Ökonomie der Empathie gebe und schreiben, prägend sei vor allem der Ort, von dem aus ich auf ein Geschehen blicke. Also nicht nur ein geografischer Ort, sondern auch ein kulturell und ökonomisch definierter Ort. Welche Rolle spielt es denn also, ob Sie und ich zum Beispiel als Deutsche uns beschäftigen jetzt mit dem Holocaust, dem Massenmord an den Juden, oder ob das eine Person aus, sagen wir, Tansania ist?
Also ich glaube zunächst einmal, dass das Entsetzen über die nationalsozialistischen Verbrechen und die Judenvernichtung im Besonderen keine Frage von Herkunft oder Hautfarbe ist. Also ein Menschheitsverbrechen spricht erst einmal zu jedem einzelnen Menschen. Aber wenn wir über Erinnerungskultur sprechen, dann ist es noch mal etwas anderes, denn Erinnerungskultur ist auch immer Teil von Machtverteilung. Und es zieht sich durch Erinnerungskultur auch so etwas wie ein globales Machtgefüge. Und das ist eigentlich das Thema meines Buches.
Dieses Thema jetzt mit dem Holocaust, um das nicht vorwegzunehmen, spielt eine große Rolle natürlich in Ihrem Buch. Aber in Deutschland ist es ja auch immer eigentlich ein Tabu oder einfach emotional auch nicht zulässig, Verbrechen zu vergleichen. Das wurde sehr deutlich in der vor 2 Jahren sehr, sehr aufgeladenen Debatte um den Historiker Achille Mbembe aus Kamerun. Und er wurde dann erst eingeladen, dann wieder ausgeladen auf der Ruhr-Tribunal durch seine Äußerungen. Sie haben sich damals auch mit dem Artikel in der Taz, glaube ich, war das, diese Debatte eingeschaltet. War das auch der Auslöser zu dem Buch, das Sie jetzt heute veröffentlichen, heute erscheint es?
Nein, das würde ich eigentlich so nicht sagen. Auslöser jetzt in einem kurzfristigeren Sinne war eigentlich, dass ich irgendwann fand, dass diese Art von Debatte, die Sie eben angedeutet haben, zu viele schrille und auch unangemessene Töne hat. Und dass ich eigentlich, ich wollte etwas schreiben, was sozusagen behutsam ist und was eine Einladung ist, über bestimmte Dinge auch vielleicht mal anders nachzudenken. Aber eigentlich, also die Motivation wiederum für das Buch ist eigentlich eine, die viel länger zurückliegt, denn ich selber beschäftige mich eigentlich mit allem, was Nationalsozialismus betrifft, schon sehr lange. Und es ist auch so, und das unterscheidet vielleicht mein Buch auch von einigen anderen, dass ich tatsächlich erstmal von der Seite des Nationalsozialismus her auch auf andere Verbrechen wie koloniale Blicke. Also das, ich nenne das im Buch, dass die NS-Verbrechen für mich und speziell die Judenvernichtung so etwas wie eine zweite Haut waren, also ein Vorzeichen, so wie Dur und Moll und Plus und Minus, etwas, was sozusagen einfach vor allen anderen politischen Prägungen da war und was auch immer mitgegangen ist und was mir bis heute sehr, sehr nah ist.
Sie erzählen auch aus der Perspektive der Auslandskorrespondentin, also von Ihren vielen Reisen in vielen Ländern, wo Sie auf dieses Thema in ganz unterschiedlichen Formen getroffen sind. Dann frappieren Sie, damit beginnen Sie auch Ihr Buch in Mali. Was haben Sie da erlebt?
Genau, also durch meine Reisen, eigentlich ist diese zweite Schicht dazugekommen, also die nicht-europäischen, außereuropäischen Erfahrungen. In Mali habe ich mich damit beschäftigt, wie eben Menschen in Mali auf das Sterben in eigenem Land blicken und was eben die Bezeichnung auch von Toten, wie jetzt Toten durch Terrorismus, durch andere Auseinandersetzungen, wie sich das unterscheidet von dem westlichen Blick, der in der Regel die Toten, die durch Dschihadismus, islamischen Terrorismus verursacht werden, als sozusagen die wichtigsten ansieht. Und dass das eine Art von Skalierung ist oder von Klassierung, auch von Schmerz, der in Mali so nicht mitvollzogen wird. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, weil wir auch durch die Konflikt- und Kriegsberichterstattung der letzten Jahrzehnte sind wir fast ein bisschen darauf konditioniert, dass es so unterschiedliche Klassen von Toten gibt, dass es so wichtige und weniger wichtige gibt, strategisch wichtige Tote und ganz unstrategische Tote. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich sowas wollen wie eine inklusive Erinnerungskultur, und das ist mein Anliegen, dann müssen wir diese Art von Skalierungen von Toten radikal zurückweisen.
Etwas, das mir in Ihrem Buch sofort hängen geblieben ist und aufgefallen ist und frappierend war, Frau Wiedemann, ist so eine Gleichzeitigkeit von Ereignissen, also zeitgleich zu den Nürnberger Prozessen, also die sich auf die universellen Menschenrechte ja berufen haben. Da begingen die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs in ihren Kolonien Verbrechen, die zeigen, für die kolonisierte Bevölkerung galten diese Rechte, diese Menschenrechte überhaupt nicht. Da haben Sie schockierende Beispiele.
Ja, tatsächlich. Also als zum Beispiel in Amsterdam die erste Ausgabe der Tagebücher von Anne Frank erschien, das hieß damals noch nicht Tagebuch, das hieß irgendwie Das Hinterhaus, das Buch damals. Zur gleichen Zeit haben holländische, niederländische Soldaten in der Kolonie Indonesien Massenexekutionen begangen, die also den Kindern ganzer Dörfer die Väter genommen haben. Das war tatsächlich ganz gleichzeitig zu dem Erscheinen von Anne Franks Tagebuch. Und ich frage mich, wer hat in Europa damals um diese Kinder geweint, die in Indonesien sterben mussten, weil die Niederlande es nicht akzeptieren konnte, dass die Kolonie frei und unabhängig sein wollte.
Nun könnte man ja sagen, nun muss aber jetzt auch ein Land wie die Niederlande das in ihre Gedenkkultur aufnehmen. Würden Sie denn sagen, dass die verschiedenen Länder das auch tun?
Allmählich ist es der Fall. Also es gibt jetzt gerade auch in Amsterdam eine Ausstellung, wo die zunächst noch sehr vorsichtig auch die niederländischen Kolonialverbrechen der damaligen Zeit Thema sind. Aber alles geschieht eigentlich immer nur auf das sehr hartnäckige Drängen von Menschen aus diesen Ländern. Also Nachkommen in diesem Fall jetzt Indonesien waren es die hochbetagten Witwen aus diesen Dörfern, wo es die Massenexekutionen vor allen Dingen an den Männern gab, die sich dann endlich sozusagen mal den Mut gefasst haben und auch die Unterstützung bekamen, um eben Entschädigung und Entschuldigung zu fordern von den Niederlanden. Und dann muss man sich noch überlegen, dass dann wird angeboten, naja, wir geben euch ein Krankenhaus für euer Dorf. Wir wollen uns nicht entschuldigen, wir geben ein Krankenhaus. Und dann sagen die Witwen, ja, kommt dann da eine Gedenktafel wenigstens dran. Dann sagen die, nein, 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 eine Gedenktafel wollen wir nicht. Und so kommt es dann dazu, dass eben auch diese Witwen, die müssen klagen, die müssen vor Gericht gehen. Und erst dann bequemt man sich zum Beispiel zu einer Entschuldigung.
Wie wichtig ist eine solche Entschuldigung?
Sie ist erstmal für die Betroffenen immens wichtig. Also in diesem Fall sind die Leute, als das dann in dem Dorf verkündet wurde, die sind zum Teil zusammengebrochen, weil eben so viele Jahrzehnte sie diese Last hatten, dass eben ihr Leid nicht anerkannt wird. Also Erinnerung ist immer auch Respekt, und nicht erinnern und sich nicht entschuldigen ist einfach verweigerter Respekt und verweigertes Lebensrecht.
Ich möchte nochmal auf diesen Begriff zurückkommen, Frau Wiedemann, den Sie vorhin geprägt haben, die Skalierung, also sozusagen die Range sozusagen oder das unterschiedliche Bewerten von Leid. Sie schildern ja auch, dass unsere Nachrichten, unsere Medien Teil des Problems dieser ungleich verteilten Empathie sind, dass es bestimmte Weltregionen gibt, aus denen wir uns nur Bilder des Chaos und des Leids gewohnt sind, als seien die dortigen Verhältnisse Normalzustand. Und da schreiben Sie, diese anderen stehen regelmäßig vor der Ruine eines Hauses und sagen Sätze wie, ich habe meine ganze Familie verloren, Schnitt, wir eilen am Leid dieser anderen vorüber wie Voyeure, auch wenn wir so nicht sein möchten. Jetzt sehen wir aktuell Bilder aus der Ukraine, wo auch verzweifelte Menschen vor den Ruinen ihrer Existenz stehen und sagen, ich habe alles verloren. Wie schauen Sie denn auf diese aktuelle Berichterstattung momentan?
Ich glaube, wir können im Augenblick wirklich sehr genau sehen, wie das Verteilen von Empathie oder diese Ökonomie der Empathie funktioniert. Die Kriegsopfer der Ukraine und auch die Geflüchteten erfahren sehr viel Empathie. Das finde ich auch sehr schön. Ich finde auch die Willkommenskultur jetzt für die ukrainischen Geflüchteten finde ich sehr gut. Aber zugleich haben wir die Situation, dass zum Beispiel an der polnisch-belarussischen Grenze weiterhin eine unglaublich kleine Zahl von Geflüchteten brutal und hartnäckig zurückgewiesen und zurückgepusht wird. Also wir sind tatsächlich in der Lage, auch eine große Zahl von Geflüchteten aufzunehmen in dem Augenblick, wo sie politisch in einer Weise bezeichnet werden, dass sie eben die Unsrigen sind, dass sie zu uns gehören, dass sie das Recht haben, zu uns zu kommen, dass sie zugehörig sind. Und andererseits werden viel, viel kleinere Zahlen von Geflüchteten regelmäßig eben als nicht zugehörig, als fremd und ohne Zugangsrecht zu uns bezeichnet. Und ich finde, das ist natürlich auch ein Thema für Erinnerungskultur. Ich glaube, wir haben eben längst nicht mehr nur eine Erinnerungskultur, wir haben mehrere. Und für mich ist eben die Seenotrettung von Flüchtlingen, die auf dem Mittelmeer zu ertrinken drohen, diese Seenotrettung durch private Menschen, private Initiativen, ist für mich auch eine Form von Erinnerungskultur. Denn was wäre eine bessere Konsequenz aus der Shoah, als dass wir heute versuchen, Leben, das als überflüssig erachtet wird, als nicht maßgeblich, dieses Leben zu retten?
Was Ihr Buch, Frau Hüdemann, sehr deutlich und sehr eindrucksvoll macht, ist, dass praktisch diese Gedenkkultur, auch dieses Erinnern eigentlich nur dann zählt, wenn es wiederum das politische Handeln der Gegenwart prägt. Was für eine Veränderung würden Sie sich denn in dieser Hinsicht am meisten wünschen?
Ich denke, tatsächlich müsste das Recht aller Menschen auf Unversehrtheit anerkannt werden. Wir lernen ja jetzt eigentlich in der Klimakrise, dass wir tatsächlich irgendwo auch, was Rechte angeht und Lebensmöglichkeiten, dass wir sozusagen planetarisch denken müssen. Und ich denke, das gilt eigentlich auch für die Erinnerungskultur. Also wenn alle Menschen das gleiche Recht auf Unversehrtheit haben, dann haben eigentlich auch alle Erzählungen, die von den großen Versehrungen handeln, die sich Menschen zugefügt haben, haben eigentlich auch das gleiche Recht, gehört zu werden und eben, wie gesagt, auch Respekt zu erfahren. Und da, denke ich, ist unsere Art, die deutsche Art, überhaupt nicht zeitgemäß. Ich denke, wir müssen tatsächlich da eine kosmopolitische Wende schaffen, in der Weise, wie wir auch auf Holocaust und auf Nationalsozialismus blicken.
Danke Ihnen, Frau Wiedemann, für Ihren Besuch und dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Und das Buch von Charlotte Wiedemann, Den Schmerz der anderen begreifen, erscheint heute im Propylen Verlag mit 288 Seiten für 22 Euro.